Herzlichen Dank. Ich wollte zu meinem Zeugnis noch anfügen oder zu der Einleitung zum Gebet von Lydia, dass wir am Donnerstag telefoniert hatten. Und wenn man so eine ganze Woche, wir haben Schlafzimmer im Keller, wenn man so im Keller liegt, im dunklen Keller und sich so mit seinem Rücken auseinandersetzt, dann ist man auch manchmal so ein bisschen seelisch im Keller. Und sie sagte einfach, lass uns doch mal zusammen beten. Und das war für mich eine sehr ermutigende Erfahrung. Und ich glaube, das hat auch was mit dem Wert dieses Gottesdienstes zu tun, dass oft und manchmal, oder zumindest manchmal, der Christus im Bruder sichtbarer ist als der Christus in einem selbst, hat Bonhoeffer, glaube ich, gesagt. Und wenn ihr einander so ermutigt durch die Zeugnisse, wenn wir einander so ermutigen durch die Zeugnisse, einander die Lieder zusingen, dann ist das ein großer Reichtum. Ich begrüße auch ganz herzlich die Leute per Zoom. Das Thema heute der Predigt ist Mensch, durstig, Jesus, Freund. Mensch, durstig, Jesus, Freund. Durst. Ich weiß nicht, was euch zu Durst einfällt. Mir fällt spontan ein, eine kalte Cola Zero. Nicht leid. Nach einem heißen, harten Arbeitstag auf dem Dach. Oder, weil ich von meinem Schwiegervater komme, der dement ist, ein alter Mann, der das Trinken vergisst. Und Sehnsucht. Weiß nicht, was das Stichwort ist, was euch vor Augen ist, im Kopf. Sehnsucht hat viel mit dem Text zu tun, das habe ich ja schon angedeutet, den ich heute mitgebracht habe. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Das große Versprechen des Christentums und Jesu, Durst zu stillen. Das vielleicht aber manche auch manchmal zur Verzweiflung treibt, weil es für sie leer bleibt nach so vielen Jahren intensiven Bemühens, nicht greifbar, nicht erlebbar, zumindest nicht so wie die anderen, hat man manchmal den Eindruck vielleicht. Ich nehme euch heute mit hinein in einen Text aus dem Johannesevangelium. Ich mag Johannes, ich weiß nicht, wie es euch geht. Im Gegensatz zu den drei Synoptikern, Synoptiker, Syn, zusammen und Optiker kennt ihr vom Optiker, also zusammensehen. Im Gegensatz zu Matthäus, Markus, Lukas ist Johannes so ein bisschen der bunte Hund. Er hat die Ich-Bin-Worte, keine Gleichnisse. Er hat diesen Prolog, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Zugleich Gedicht und Philosophie, wunderschön. Könnt ihr zu Hause mal lesen. Also für mich war Johannes und ist Johannes immer so ein bisschen ein Sahnehäubchen auf dem Evangelienkuchen. Und gehen wir mal los mit diesem Johannes und dem Bibeltext aus Johannes 7. Johannes gliedert seinen Bericht über Jesus, auch das ist eine Besonderheit von ihm, nach den drei Besuchen Jesu in Jerusalem, Kapitel 2, 6 und 11. Die Synoptiker erwecken den Eindruck, Jesus war nur ein Jahr unterwegs. Wenn man den johanninischen Bericht nimmt, dann kann man ganz gut 3 Jahre erkennen. Und wir sind im 7. Kapitel im 2. Predigtjahr nach Johannes von Jesus. Es ist Herbst. Es ist Erntedank oder Laubhüttenfest, hebräisch Sukkot. Neben dem Passafest, das den Auszug feiert, und Shavuot, dem Wochenfest, 50 Tage nach Passa, ist das Laubhüttenfest das dritte große Wallfahrtsfest Israels. Und wenn wir jetzt ein bisschen in das Geschehen hineintauchen, dann bitte ich euch einmal in euch hineinzuhören, was das in euch für Assoziationen wirkt. Ich werde das gleich erbitten, dass ihr das äußert. Wer mag? Das Laubhüttenfest ist ein fröhliches Fest. Ursprünglich das Fest der Weinernte. Man baute Hütten, weil man im Weinberg übernachtete, in Erinnerung daran übernachtet hatte. Und man erinnerte sich an den Auszug, an die provisorischen Behausungen in der Wüste. Und überall in den Hinterhöfen und auf den Dächern wurden Hütten aus Laub gebaut. Und es ist das Fest des Wassers. In Jerusalem gab es vor 2000 Jahren eine große, wichtige Quelle, die das ganze Jahr über Wasser spendete. Und sie wurde durch einen unterirdischen Kanal in die Innenstadt geleitet und endete in dem Teich Siloah, den ihr sicherlich auch kennt, der ein oder andere. Und beim Laubhüttenfest wurde dieses Wasser nun feierlich geschöpft und am letzten, dem großen Festtag, am Altar ausgegossen. Man betete für Regen der kommenden Saison und für Ströme des Geistes auf das ausgedörrte, auf das geistlich ausgedörrte Land und hatte vielleicht so Bibelstellen vor Augen wie Hesekiel 47, wo es heißt, dass sich ein Strom aus dem Tempel ins ganze Land ergießt. Und viele Menschen holten an diesem Tag auch selbst Wasser von der Quelle, vom Teich, nahmen es mit nach Hause als Glücks- und Segensbringer, so wie die Menschen halt sind. Und obwohl Jesu Brüder ihn drängten, seine nun schon gewachsene Berühmtheit auszuleben und dieses Fest zu nutzen und feierlich einzuziehen, war Jesus alleine auf das Fest gekommen. Natürlich war das nicht lange so geblieben und das 7. Kapitel des Johannesevangeliums schildert kritische Gespräche, Lydia hat es ja gerade schon vorgelesen, Auseinandersetzungen mit der Priesterschaft, also den Aristokraten der Regierung Israels und den Pharisäern, das war eine Gruppe, die großen Wert auf Reinheit legte. Und dann war da noch das Festpublikum, das nicht so richtig wusste, was es von diesem Jesus halten sollte. Und das von so einer Mischung aus Spektakel, Sehnsucht, Durst nach dem Messias, nach politischer Befreiung und den ganz eigenen persönlichen Problemen bewegt war. Und dann sagt Jesus diese Worte aus Vers 37. Ich lese nochmal die zwei Verse nach der Luther-Übersetzung. Aber am letzten Tag des Festes, der der höchste war, also der erste und der letzte, es ging eine Woche, am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Und jetzt ist eure Minute. Wie wirkt das auf euch, diese zwei Verse? Ich bitte um einen Satz, einfach in die Menge, in die Runde gesprochen, der euch jetzt einfällt. Ob er nun mutig oder traurig ist, ist egal. Der Satz, der euch jetzt einfällt, wer dürstig ist, der komme zu mir und trinke. Wer traut sich? Danke. Muss befremden gewirkt haben. Andere Betonung, der komme zu mir. Was meint er mit Dürsten? Die Erinnerung an die Bergpredigt, wer hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, der soll satt werden.
Angesichts dieser Feierlichkeit ist es ja ein Affront.
Genau. angesichts der Feierlichkeit einer Frau. Okay, herzlichen Dank. Ich habe so ein bisschen das Predigt-Nachgespräch, was ich immer ganz besonders liebe bei euch, aber ihr seid heute anderweitig, habe ich ein bisschen vorgezogen. Dankeschön. Ich habe einen Dreischritt mit euch vor durch den Text. Jesus ruft uns zu sich, erstens die Armen, zweitens die er reich macht, drittens die andere reich machen. Jesus ruft zu sich, erstens die Armen, zweitens die er reich macht, drittens die andere reich machen. Also erstens, wen der dürstet, der komme zu mir. Jesus ruft zu sich die Armen. Die Durstsymbolik ist, glaube ich, klar. Das Wasserfest, die Bitte um Regen, um eine gute Ernte, die Sehnsucht nach dem Messias, die Römer guckten zu, die Besatzungsmacht plus die ganz individuellen persönlichen Probleme der vielen Festbesucher. Und ich frage jetzt nicht, und du? Denn das ist deine Sache. Aber ich möchte einmal mit euch den allgemeinen möglichen Denkrahmen zum Thema Mensch und Durst abschreiten. Man hat Durst und trinkt etwas und ist satt. Manchmal hilft das Medium, das man trinkt, aber nicht. Zum Beispiel ganz platt und plakativ beim Alkoholiker. Sein Durst ist ein anderer als der eines Wüstenwanderers. Und wird durch das Medium, das er gewählt hat, nicht gestillt. Oder vielleicht hat er es auch nicht gewählt, auf jeden Fall, das er benutzt, wird nicht gestillt. Und ich tue hoffentlich, wenn ich noch einen Augenblick beim Alkoholiker bleibe, einem Alkoholiker nicht unrecht, wenn ich sage, sein Durst hat den Grund darin, dass der Betreffende mit sich selbst, seinem Leben und mit seinen Mitmenschen nicht im Reinen ist. Und was immer er auch sucht, das Entbehrte im Rausch weitersucht oder unterdrückt. Aber auch in kleineren Wüsten und Krisen ist die Symptomatik ähnlich. Mensch unter Mensch, mit sich und anderen nicht im Einklang. Durst nach Leben, nach dem Gegenüber, nach Sinn, nach Erfüllung, nach einer Freundin, nach einem Freund, nach Arbeit, nach Erfüllung. Oft gestillt im falschen Medium. Und die Steigerung von Durst ist das nicht mehr spüren, am Tag funktionieren und am Abend auf das Einschlafen warten. Christen sagen nun, es ist nicht nur der Disklang mit sich selbst und anderen, der durstig macht, sondern vor allem und in allem immer der Disklang, also Disharmonie, die Trennung von Gott. Die Bibel sagt, der Mensch, der tiefste Grund des menschlichen Durstes ist darin zu finden, dass der Mensch von Gott getrennt ist. In der Sprache der Bibel, dass er ein Sünder ist. Und das sieht, so würde ich Jesus unterstellen, so würde ich vermuten, Jesus, wenn er die in irgendeiner Form durstigen Menschen beim Laubhüttenfest sieht. Und es bewegt ihn. Der Text sagt, er rief laut. Das kommt zweimal in dieser ganzen Auseinandersetzung im 7. Kapitel vor. Einmal, als sie Jesus nicht glauben, dass er der Messias ist. Und einmal hier bei diesem Text. Er ruft laut, er ist innerlich bewegt. Und ähnlich wie bei der Tempelreinigung ist meine Vermutung, ist er davon aufgewühlt, dass die Menschen etwas suchen im falschen Medium. Er kennt das, was den Durst stillt. Und ihn schmerzt diese äußere Form, die er vorfindet, weil sie auch so leer ist und weil er die einzige Quelle ist. Mitten also in dieser feierlichen, gottesdienstlichen Zeremonie, die um reichen Regen und darüber hinaus um Fruchtbarkeit und das finale endzeitliche Heil fleht, diese Worte, wer dürstet, der komme zu mir. Er hätte auch sagen können, ihr seid im Irrtum mit eurem ganzen frommen Treiben, denn was ihr sucht, gibt es nirgends anders als bei mir. Ihr braucht kein heiliges Wasser mit nach Hause zu nehmen als Glücksbringer. Ich bin die Quelle des Lebens. Und das ist eigentlich in der damaligen Situation eine Frechheit. Stellt euch vor, Erntedankgottesdienst hier, ihr singt, alles was wir haben, kommt her von Gott dem Herrn und euer Nachbar steht auf und sagt, hallo, kommt zu mir. Ein Skandal für manche, eine Gotteslästerung. Es ist aber auch faszinierend. Man spürt förmlich die Dynamik in diesem Geschehen und die Einladung, die, wenn ich ein Drehbuch schreiben würde, das wäre der Moment, wo die lauteste Musik wäre. Wer durstig ist, der komme zu mir. Ja, ich bin durstig. Ich will trinken. Und ich höre diese Einladung von Jesus. Ich bemühe mich immer, mich möglichst hier vorne rauszuhalten, aber ich habe euch ja noch meine Gefühle. Ich habe euch nach euren Gefühlen gefragt. Ich sage euch mal meine Gefühle. In meiner religiösen Sozialisation fällt mir als erstes beim Stichwort Trinken, was immer das auch über mich sagt, und seid gnädig mit mir, die Hinwendung zu Jesus final durch das Übergabegebet, so hieß das früher, ein. Das tägliche Gebet der Gehorsam. Von Jesus trinken, einen Schritt auf ihn zugehen, sein Leben Jesus übergeben und die richtigen Dinge tun. Und ich weiß, dass Jesus der Weg und die Wahrheit und das Leben ist, aber das fühlt sich nicht immer so richtig nach Cola Zero an, eisgekühlt. So wenig konkret. Wo ist Brot und Wein und Feuer? Und ich kann Menschen verstehen, die sagen, das war's für mich. Das kann ich nicht leben, das macht mich nur unglücklich. Das lasse ich für andere, wie wir das vielleicht mit so manchen Bibelstellen in der Bibel machen, die uns zu groß sind. Und groß ist die Versuchung auch für mich. Und gut, dass ihr nicht mehr mein Gehalt bezahlt und sie nicht ganz so groß ist, jetzt zu heucheln und eine dynamische Jesus-Erfahrung erzeugen zu wollen, irgendetwas, damit sich für euch der Gottesdienst gelohnt hat. Zu erzählen, wo mein Durst gestillt würde, was ihr auch erleben und motiviert nachmachen könnt. Bibellesen, Gebet, Gemeinschaft, Gehorsam, habe ich immer meinen BU-Kindern gesagt. Und das sind tatsächlich auch Wege, wo wir gigantische Chancen haben, Jesus zu treffen. Ich habe es gesagt, der Gottesdienst, der Christus im Bruder ist oft größer als der Christus in mir. Wir kommen zusammen im Hauskreis, wir lesen zusammen die Bibel. Aber was heißt das nun für mich konkret, Jesus zu begegnen? Wie passen meine oft vorfindliche Realität und diese Sehnsucht, dieser Durst zusammen? Was kann ich mir von Jesus erhoffen? Was heißt das, ich werde Jesus begegnen und dann ist oft Schluss. Streck dich nach Jesus aus und du wirst Jesus begegnen. Ja, was passiert denn dann? Folgen wir dem Wort der Quelle des ewigen Lebens. Der erste Gedanke war, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Jesus ruft uns zu sich, die Armen. Das war der erste Gedanke. Der zweite Gedanke, die er reich macht. Ich kann euch Jesu Wirken weder erklären noch versprechen, denn er ist der Herr. Aber ich möchte euch zu einem Schritt einladen. Wenn die Quelle des Durstes das Abwenden von Gott ist, dann ist die Stillung das Hinwenden zu ihm. Ich möchte mit euch über dieses Wort, der komme zu mir, gerade war schon der Hinweis vom Lobpreisleiter, die Betonung, der komme zu mir. Ich möchte euch darüber dazu einladen, über dieses Wort mit mir ein bisschen nachzudenken, eigentlich besser mit eurem Herrn in eurem Inneren. Eine Hinwendung, ein bewusster, achtsamer Schritt. Und als erstes öffne ich meine Hände. Und ich nehme wahr, dass ich das darf, durstig sein. Und nicht nur als irgendein Heide, wo man ja vielleicht als Christ schnell sagt, ja klar ist er durstig, sondern auch wenn ich vielleicht viele Jahre mit Jesus schon unterwegs bin. Oder in meiner jetzt gerade vorfindlichen Situation. mit meiner Sehnsucht nach mehr, nach Sicherheit, nach Zukunft, nach Heilung meiner Ehe, was auch immer, nach Jesu zärtlicher Hand. Ich stelle erst einmal fest, dass auch als Glaubender ich mich zu den Durstenden gesellen darf, die Jesus einlädt. Er hat ja nicht gesagt, wen er einlädt, sondern er lädt jeden ein, der dieses Wort hört, durch die Jahrtausende bis heute. Also ich öffne meine Hände. Und dann lasse ich vielleicht manchmal nicht lebensdienliche Vorstellungen los in diesem Hände öffnen. Ströme lebendigen Wassers, zumindest war das bei mir oft so, erweckt den vielleicht falschen Eindruck, dass es immer und automatisch eine Explosion des Lebens und Visionen und Heilungen und Ekstase ist. Aber genau wie es in der Ehe schon nicht immer Ekstase ist, ist es, glaube ich, auch in der Beziehung mit Gott nicht immer Ekstase. Der Glaube, so hat ein klügerer Mann als ich gesagt, übersteigt immer das Vorfindliche. Sein Glück besteht darin, dass er das darf. Der Glaube übersteigt immer das Vorfindliche. Wir dürfen uns Jesus anvertrauen gegen alle Erfahrungen, gegen unser sittliches Versagen, gegen unsere Zweifel, gegen unsere Niedergeschlagenheit, auch gegen unsere Angst, gegen unsere Zweifel. Nochmal in anderen Worten, Glaube, Gottesbegegnung ist von der Definition her immer schlecht greifbar. Zumindest von meiner Definition her, so wie ich es bis jetzt erkenne. Und das spricht nicht gegen ihn, sondern das gehört zum Glauben, weil er mit etwas zu tun hat, was nicht von dieser Welt ist. Nochmal anders, es gibt nicht immer eiskalte Cola Zero. Jesus ruft die geistlich Armen. Die, die es nicht haben. Es bleibt vielleicht immer auch eine ungestillte Sehnsucht, bis wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Und gleichzeitig, während ich all das loslasse, kann ich mir auch bewusst machen, welches Wunder ich heute als Christ im Jahre 2021 habe. Dass ich Gottes Sohn habe, dass ich sein Wort habe. Etwas, nachdem die Bibel selber sagt, da haben sich Generationen nach ausgestreckt und sie würden vielleicht manche Heilung, manchen Traum dagegen eintauschen, zu wissen und zu sehen, was wir wissen und was wir sehen. Wir sind in mancher Armut, vielleicht in mancher selbstempfundenen Armut, auch unendlich reich, zusammen Gottesdienst in Freiheit zu feiern, sein Wort in den Händen zu halten, das uns von Jesus berichtet, zu wissen, dass er gekommen ist, dass er da ist, dass wir einen Herrn und Heiland haben, nicht mehr warten zu müssen. Ich öffne meine Hände, ich darf, ich lasse los. Kommt her zu mir, sagt Jesus. Und ich mache mir jetzt noch einmal bewusst, wer dieser Jesus ist. Wenn wir uns selbst als im Unreinen mit uns selbst empfinden, durstig, dann machen wir oft die Erfahrung, dass gute Freunde rar sind. Mit glückenden, beglückenden Menschen lebt es sich oft leichter. Aber Jesus hat sich gerade immer solchen Menschen zugewandt, die anstrengend sind. Er hat sich gerade immer den Rändern zugewandt. Er macht seine Liebe nicht von dem abhängig, was ich vorzuweisen habe. Er gibt mir meinen Wert nicht dadurch, dass er wiederholt, was ich bin, sondern er gibt mir meinen Wert, dass er mich liebt. Menschen mögen geringschätzig über mich reden. Ich mag selbst an mir irre werden. Er ergreift immer noch Partei für mich, mein Freund Jesus. Er ist jemand, der tiefere Einsamkeit kennt, als ich sie jemals erfahren werde. Tieferen Durst. Mich dürstet am Kreuz ist, glaube ich, mehr als nur körperlicher Durst angesichts dieser tiefen Einsamkeit. Und dieser Jesus, mein Freund, ist kein Trostpflaster für Versager, für die, die es im Leben irgendwie nicht geschafft haben. Denn er ist derjenige, der die Welt ins Sein gerufen hat und der sie am Ende vollenden und abschließen wird. Und dieser Herr des Universums, Schöpfer des Himmels und der Erde und Vollender des Himmels und der Erde, dieser Jesus ist mein Freund. Ich öffne meine Hände. Ich lasse los. Ich lasse es in mir wirken, wer dieser Jesus ist. Und diese Hinwendung zu Jesus kann eine Quelle vielfältiger Freude sein. Es ist die Möglichkeit, Angst loszulassen, all die Versuche, mich vor Gott und Menschen zu verteidigen. Es kann mir mit diesem Freund Jesus ruhig ein Zacken aus meiner Krone brechen, denn er ist ja auf meiner Seite. Mit diesem Freund Jesus habe ich auch die Möglichkeit, Ärger loszulassen, Humor zu entdecken. Ich muss nicht mehr jeden Quadratzentimeter meines Lebens verteidigen. Ich kann Neid loslassen, was ich habe, ist von ihm so gewollt, meinem Freund. Das alles könnte bei der Zuwendung zur Quelle passieren. Das ist keine chemische Rezeptur. Was wäre das für ein Gott, den ich herbeireden könnte? Wie glücklich wäre ich vielleicht, wenn das möglich wäre? Aber wenn wir von Hinwendung zu Jesus reden, dann reden wir die ganze Zeit schon über die Möglichkeiten des Heiligen Geistes. Leben aus seinen Möglichkeiten. Der Heilige Geist ist die Einheit mit Gott durch den Glauben an den Sohn. Das ist die ganz einfache Formel. Der Heilige Geist ist die Einheit mit Gott durch den Glauben an den Sohn. Der Heilige Geist ist das Geschenk unseres Freundes an uns, Jesus in uns. Ich sage dir nicht, was du machen sollst, und ich kann dir auch nicht sagen, was passiert. Aber ich möchte dich ermutigen, es immer wieder zu wagen. Wen dürstet, der komme zu mir, ist ein Angebot, sich in die richtige Richtung zu bewegen. Keine Prüfung, kein richtig oder falsch. Kein, wo man es entweder ganz richtig macht oder ganz falsch. Ein Lebensprozess, eine tägliche Übung, die in Gang kommt, Durst stillt und strömt. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Jesus ruft zu sich die Armen, die er reich macht und schließlich die andere reich machen. Eine kleine Schwierigkeit am Text, machen wir mal ein bisschen Bibelarbeit zwischendurch. Es ist nicht so ganz eindeutig, was da gemeint ist. Also die Elberfelder ist eine Bibelübersetzung, die immer relativ nah am Text ist. So ähnlich steht das auch im Griechischen, zumindest von der Reihenfolge. Also wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Luther hat das so gemacht, wie wir es alle kennen. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Punkt. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Die Interpunktation, also die Komma- und Punktsetzung, ist ja nicht inspiriert, ist später hinzugefügt worden. Und deswegen streiten die Gelehrten, und die Gute Nachricht Bibel, die auch eine gute und verlässliche Bibel ist, übersetzt ein bisschen anders, setzt den Punkt ein bisschen anders. Wer dürstig ist, soll zu mir kommen und trinken, jeder, dem er vertraut. Also die ziehen den halben Vers noch rüber. Denn in den Heiligen Schriften heißt es, aus seinem Inneren wird lebendiges Wasser strömen. Und jetzt mal kurz. Was ist der Unterschied, wenn man das so macht, wie die Gute Nachricht Bibel das macht? Gucken, ob ihr noch bei mir seid. Was ist der Unterschied? Ist jetzt ein bisschen viel, ich habe mich da ewig mit beschäftigt. Deswegen kann ich euch das auch gleich sagen, ist ein unfairer Wettbewerb, aber vielleicht fällt es jemand trotzdem auf. Wenn ihr jetzt mal Luther und Gute Nachricht Bibel. Also was ist der Unterschied, wenn ich das Komma, also das Satzende ein bisschen anders setze? Ja, nicht ganz. Also der Unterschied ist, aus wem die Ströme fließen. Also wenn ich sage, wer an mich glaubt, von dessen, wen der dürstet, der komme zu mir und trinke. Und dann, neues Thema, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Also ich trinke als Glaubender und dann strömen aus meinem Leib lebendiges Wasser. Ich aber hier sage, wer dürstig ist, soll zu mir kommen und trinken, jeder, der mir vertraut. Also da ist, wer mir vertraut, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und hier ist, wer trinkt, wer glaubt, soll trinken. Punkt. Und dann heißt es aus seinem Inneren, und dann bezieht sich das Innere nicht auf den Trinkenden, sondern auf Jesus. Das ist nur, wie ich den Punkt setze. Und wie gesagt, Gute Nachricht Bibel ist jetzt keine Heretikerbibel, das ist eine gute, fromme Übersetzung. Und Interpunktuation, wie gesagt, ist, also die Punktsetzung ist jetzt auch nicht vom Himmel gefallen. Also wir lieben die Bibel, oder ich liebe zumindest die Bibel, das ist Gottes Wort, aber man muss auch noch ein bisschen denken und es ist auch, die Bibel ist auch nicht Gott. So. Ich folge aber jetzt das, was wir, dem, was wir alles kennen, was wir kennen, also das Übliche, dass der, der glaubt, aus dessen Leib werden Ströme fließen. Ich wollte euch nur mal darauf hinweisen, Gute Nachricht Bibel, gute, fromme Bibel, man kann es auch anders sehen, ändert aber auch nicht viel. Es hat auch sein gutes Recht. Man könnte jetzt zum Beispiel bei der Interpretation der Guten Nachricht Bibel davon ausgehen, dass das zum Geschehen passt. Also von dem Altar fließt Wasser und Jesus sagt, von meinem Leib wird Wasser fließen, Pfingsten wird das eintreten, der Fels in der Wüste aus dem Wasser strömt. Also das hat alles auch sein Recht. Das ist nur, wie man den Punkt setzt. Das ist auch nicht falsch, es ist nur anders. Es ändert auch nicht viel dran, aber ich folge, wie gesagt, der Übersetzung, die wir alle kennen. Luther hat sie, Elberfelder hat sie und die meisten anderen Bibeln haben sie auch. Also die meisten Bibeln machen das so, wie wir das gewohnt sind. Ich wollte euch nur darauf hinweisen. Ich würde aber auch aus einem anderen Grund diesen Gedanken nicht zu hoch hängen, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Weil ich habe ja immer ein Herz für die Zweifler und für die Leute, die unter Druck stehen. Und wenn ich sowas höre, da habe ich immer gedacht, oder ich kann mich noch gut erinnern, dass ich als Pastor sogar gesagt, implizit zwischen den Zeilen den Leuten immer gesagt habe, werdet Leute, die erfrischend sind. Gute Christen sind lebensspendende, erfrischende Menschen. Jetzt ist es aber nur leider so, dass manchen das leichter fällt als anderen. Das ist also auch ein bisschen Charaktereigenschaft, ein erfrischender Mensch zu sein. Und es ist nicht immer vorfindliche Eigenschaft aller Christen. Ihr könnt mal gucken, ob ihr mich in der Gemeindeversammlung, die ihr gleich habt, eines Besseren belehrt oder meinen skeptischen Blick bestätigt. Ihr werdet mich natürlich eines Besseren belehren. Aber wie können wir jetzt im Ernst vermeiden, wieder Druck aufzubauen? Ich muss ein Mensch sein, aus dem alles rausströmt, wo sich alle bekehren, wenn sie ihn sehen, der voller Geistesgaben ist, der einfach ein Wonneproppen ist und wo die Leute Schlange stehen, dessen Freund zu sein. Aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das habe ich ganz oft gehört und ich habe es implizit, glaube ich, auch immer den Leuten, ich habe es sogar noch in der Predigt gehört, wir sollen Menschen werden, jetzt letzte Woche in der Vorbereitung, wir sollen Menschen werden, die andere erfrischen. Ist auch richtig, aber es gibt so viel Druck im Christentum. Meine Familie, ich glaube nicht, dass das Erste, was meiner Familie einfällt, wenn sie mich beschreiben würde, als ein Menschen, aus dem Ströme des lebendigen Wassers fließen. Wir bleiben also bedürftige Menschen und eine bedürftige Gemeinschaft. Und das ist auch in Ordnung so. Wir hören diesen Vers, dass aus unserem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen als Evangelium. Dass Jesus an uns Freude hat und dass er etwas mit uns vorhat. Und auch mit dir, wenn du ein bisschen grummelig vom Wesen bist. Weil er nicht nur dein Freund, sondern auch dein Heiland ist. Und wir haben vielleicht auch noch als Erinnerung, aus dessen Innerem wird das so fließen. Und das könnte sich jetzt auch schon wieder anhören. Das ist so das Erlöste. Wenn wir erlöst sind, dann fließt aus unserem Inneren was. Aber das steht im Text aus dessen Leib. Also so wie du bist, so kann durch dich was passieren. So wie du bist mit deinen Grenzen und mit deinen Fehlern. Jesus arbeitet mit uns so, wie wir sind, ganz und gar. Und das ist vielleicht auch gut so, dass er das tut, denn Erquickung von perfekten Leuten ist nicht immer erquicklich. Und wer weiterdenkt, dann darf, wer anderen den Durst löscht, selbst dürstend sein. Nur weil Jesus unseren Durst stillt, habt ihr Älteste, die euch leiten, darf hier vorne jemand stehen, der ein Wort verkündet, was so viel größer ist als er selbst, weil es eben nicht um uns geht, sondern um ihn und die Möglichkeiten des Heiligen Geistes. Darf jeder von euch irgendwo mitarbeiten, weil es eben nicht um ihn und seine Grenzen geht, sondern um die Möglichkeit des Heiligen Geistes. Wir sind die Armen, die andere reich machen. Ich fasse zusammen. Wen der dürste, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Eine Ermutigung zum Durst. Es ist in Ordnung. Du bist in Ordnung. Und eine Ermutigung zur Hinwendung zur Quelle. Sich nicht auf den Durst zu konzentrieren, sondern auf Jesus. Unser Freund Jesus. Ich mache mich los von falschen Erwartungen und Vorstellungen, die Ekstase, und richte mich mit diesem schwierigen Instrument des vertrauenden Glaubens, diesem Schritt immer wieder neu, diesem Schritt, ein Schritt, von dem ich nicht weiß, was auf ihn endet, ein Schritt vielleicht ins Gefühl noch leere, aber im Vertrauen, dass Jesus mich auffängt. Und wir fallen ihm nicht auf die Nerven oder zur Last, denn Jesus ruft die Armen, sie reich zu machen, damit sie andere reich machen. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wort des lebendigen Herrn. Amen.